Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Dass die Bewegung Fridays for Future viel Unterstützung erfährt, hat sich inzwischen herumgesprochen. Nach der Wissenschaft will jetzt auch die Ökonomie verschärft auf Klima und Zukunft achten, als Economists for Future. So heißt dann auch das neue Buch von Wirtschaftswissenschaftler Lars Hochmann. Er lehrt und forscht an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Bernkastel-Kues. Guten Morgen, Herr Hochmann.
Wunderschönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Verantwortung übernehmen für eine bessere Welt, so steht es im Untertitel Ihres Buches. Was haben Sie denn bisher getan? Schindluder getrieben mit der Erde?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr spitz formuliert, aber in der Tat, in den Wirtschaftswissenschaften ist die Krisensensibilität nicht sehr ausgeprägt. Das ist wohl so, ja.
Sie fordern eine neue Erzählung fürs 21. Jahrhundert, die über Raubbau und Konsumismus hinausgeht. Was kann das anderes bedeuten als Verzicht?
Ja, Verzicht ist tatsächlich ein ganz schlechter Begriff, um zu verstehen, worum es da geht. Also aus mindestens zwei Gründen. Verzicht setzt erstens einen Anspruch voraus, auf den ich verzichte, und einen Anspruch auf die Zerstörung des Planeten gibt es erstmal nicht. Das ist das Erste. Das Zweite, aber das viel Wichtigere ist, es geht nicht darum, dass wir in erster Linie auf etwas verzichten, was wir eigentlich wollen, sondern dass wir wieder lernen, ein gutes Leben zu führen.
Und das bedeutet was?
Nun ja, da müssten wir dann in die einzelnen Felder hineinschauen. Also was kann das bedeuten im Umgang mit Energie? Was kann das bedeuten im Umgang mit Mobilität, wie wir wohnen, wie wir uns ernähren und so weiter und so fort?
Können Sie nachvollziehen, dass dieses Umdenken, dass dieses Neudenken auch Ängste und Sorgen auslöst, nämlich bei denjenigen, die ohnehin nicht viel haben und für die Hoffnung auf Aufstieg einen hohen Stellenwert hat?
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und das ist die große Herausforderung, dass wir es eben auf eine Art und Weise hinbekommen, dass das wahr wird, was wir uns als Gesellschaft mal auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich ein gutes Leben für alle Menschen sicherzustellen. Nur gegenwärtig erleben wir ja, dass es trotz dieser Erzählung von Aufstieg und so weiter ja so auch nicht läuft.
Wie kann denn dann das gute Leben für alle gelingen und was muss das beinhalten?
Das gute Leben für alle, das ist nichts, was die Wissenschaft als solche irgendjemandem erzählen kann. Wissenschaft kann auf jeden Fall Möglichkeiten aufzeigen. Wissenschaft kann auch aufzeigen, wo gewisse Erfordernisse vorhanden sind, beispielsweise in Bezug auf die Klimakrise, auf Artensterben und so weiter. Aber was ein gutes Leben bedeutet, das ist tatsächlich in dem Sinne ein gesellschaftliches Projekt. Und damit kommen wir dann auch schon zu der neuen Rolle, die Wissenschaft in diesem Sinne braucht und vor allen Dingen Wirtschaftswissenschaft braucht, nämlich verstärkt mit der Gesellschaft zusammen nach solchen Wegen der Versorgung zu suchen.
Wie definieren Sie diese neue Rolle für die Wirtschaftswissenschaften und wo liegt die besondere Herausforderung für diesen Fachbereich?
Diese Rolle, die muss mindestens 5 Punkte, das markieren wir in dem Buch, 5 Punkte beinhalten. Die Wirtschaftswissenschaften müssen reflexiver werden, das heißt, sie müssen stärker aus Fehlern der Vergangenheit lernen. Also, wenn wir uns anschauen, wo überall Privatisierungen stattgefunden haben in den vergangenen 50 Jahren, wir dort mal kurz Inventur halten und dann feststellen, an manchen Stellen war es vielleicht nicht sonderlich gelungen, dann müssen wir da Konsequenzen draus ziehen und können nicht einfach nach wie vor sagen, marktliche Koordination wird es regeln. Also, erster Punkt, es muss reflexiver werden. Zweiter Punkt, wir müssen deutlich transparenter werden. Transparenter, was unsere Annahmen anbetrifft, was unsere Werturteile anbetrifft und so weiter und so fort. Das beginnt auch damit, dass wir anerkennen, dass Wirtschaft kein Naturgesetz ist, sondern eine gesellschaftlich konstruierte Angelegenheit. Dritter Punkt ist, wir müssen partizipativer werden. Also gemeinsam mit der Gesellschaft nach Wegen der Versorgung suchen. Wir müssen auch diverser werden. Wir müssen mehr Methoden, unterschiedliche Didaktiken, unterschiedliche Theorien einbinden. Und am Ende des Tages müssen die Wirtschaftswissenschaften befähigen. Sie müssen in die Lage versetzen, ein gutes Leben zu führen. Und das ist etwas, was gegenwärtig nicht passiert.
6. Punkt, muss Wirtschaftswissenschaft politischer werden?
Selbstverständlich. Beziehungsweise, sie ist politisch. Es ist doch super politisch, wenn sich Ökonominnen und Ökonomen auch in den vergangenen Jahrzehnten hingestellt haben und gesagt haben, wir müssen dieses und jenes privatisieren. Ökonomie ist eine von Grund auf politische Angelegenheit. Und dieser politischen Dimension müssen wir uns stellen. Das ist der Punkt. Wir müssen nicht politischer werden. Wir müssen ehrlicher werden. Wir müssen uns dem stellen, dass wir politisch sind.
Und inwieweit verträgt sich das mit dem doch sehr angesehenen Narrativ der Wirtschaftswissenschaften von der reinen Lehre und Forschung?
Ja, ungefähr gar nicht.
Okay, das war zumindest ehrlich.
Ja, es ist ja, das ist aber genau Teil des Problems, was ich vorhin meinte. Also eine Wirtschaftswissenschaft, die glaubt, sie sei Naturwissenschaft, aber es ist keine Naturwissenschaft. Diese reine Lehre und Forschung, die gibt es so nicht. Das ist ein Konstrukt, das über die vergangenen 40, 50 Jahre sich normalisiert hat.
Wie viel Kapitalismuskritik steckt in Ihrer Wirtschaftskritik oder Ihrer Kritik der Wirtschaftswissenschaften?
Ja, natürlich steckt da Kapitalismuskritik drin. Insoweit, als wir gegenwärtig im Kapitalismus leben und so wie es gegenwärtig läuft, ist es nicht gut. Das heißt, sobald wir Gegenwartskritik üben, üben wir logischerweise auch Gesellschaftskritik, Kapitalismuskritik und so weiter und so fort. Natürlich steckt es da drin, aber es ist eben nicht nur Kritik im Sinne von aufzeigen, wo Widersprüche sind, diese Widersprüche benennen, unterscheiden und so weiter und so fort, sondern eben auch darüber hinaus. Also die Kritik, die muss durch den Gegenstand durch, um aus ihm herauszukommen. Es geht darum, Lösungen aufzuzeigen, zu befähigen.
Wie lässt sich diese neue wirtschaftliche Denke denn auch praktisch umsetzen? Denn mit theoretischen Konzepten alleine lässt sich die Erderwärmung wahrscheinlich nicht stoppen.
Nein, selbstverständlich nicht. Aber die Frage ist doch, was wir beispielsweise in unserer Lehre machen. Also welches Denken geben wir jungen Menschen an die Hand, die Wirtschaftswissenschaften studieren? Wofür machen wir die fit? Ja, bis zuletzt, Sie kennen das Sprichwort, wer nur einen Hammer hat, ne, und dann geht das Hämmern los. Wer Ökonomie studiert, hat bislang so einen Hammer in die Hand bekommen. Und wir haben gemerkt, dass dieser Hammer eben nicht in der Lage ist, die Probleme, vor denen wir stehen, tatsächlich zu lösen, sondern in erster Linie eben Märkte zu schaffen, effiziente Allokationen, also Verteilung zu bewerkstelligen und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen einen fundamentalen Wandel auch in der Art, wie wir Wirtschaft lehren.
Die Economist for Future als Gruppe entstehen gerade erst, während die Mehrheit in ihrem Fachbereich sich hauptsächlich um Geld und Gewinn kümmert. Wie wollen Sie die überzeugen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die tatsächlich überzeugen will, weil ich glaube, an vielen Stellen Hopfen und Malz verloren ist. Ich persönlich fahre eine andere Strategie. Ich lade diejenigen ein, die Lust haben. Und dann fangen wir an, was zu machen. Also wir haben in Deutschland eine grundgesetzlich geschützte Freiheit von Forschung und Lehre. Und wer eben meint, die Verursachung von Problemen, das ist ein legitimer Forschungsgegenstand, der soll das machen. Und alle anderen, die eben sagen, naja, eventuell könnten die Wirtschaftswissenschaften Teil der Lösung werden, die lade ich ein, dass wir zusammenschauen, welche Lösungen das denn sind.
Die Economist for Future unterstützen die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und dazu gehört auch Lars Hochmann, dem ich danke fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.